Wolfgang Waliszewski ist ein Schriftsteller, der hier in Spandau lebt, in Berlin. Und das ist für uns besonders schön, denn diese erste Sendung läuft ja im Rahmen des 20-jährigen Jahrestags seit dem Fall der Mauer. Und ich möchte zunächst kurz skizzieren, dass Herr Wolfgang Waliszewski bekannt geworden ist als Lyriker und dann mit zwei Romanen. Der neueste nennt sich Königin Luise und der Strickstrumpf. Dann vorher bereits 2007 Tristan und Isolde, Wer weiß, was Liebe ist. Und auch 2007 Tierliederliches, dann der Doppelpunkt, Gedichte, die letzten beiden im Frankfurter Literaturverlag erschienen. Wolfgang Waliszewski, ich finde, dass im Titel Tierliederliches bereits etwas steht, das für Ihre Schreibweise typisch ist, nämlich Sie spielen ja mit der Sprache. Können wir uns mal kurz darüber unterhalten, was eigentlich in dem Namen Tierliederliches eigentlich da schon drin ist?
Ja, Sie haben völlig recht. Ich spiele sehr gerne mit der Sprache. Sprache ist voller Möglichkeiten. Ich versuche, diese Möglichkeiten auszuschöpfen. Und der Titel ist ja genau genommen grammatisch nicht korrekt. Und man muss sich als Autor schon auch mal trauen, gegen die Grammatik zu verstoßen, um etwas auszudrücken.
Man schreibt an der Grenze der Sprache, nicht wahr?
Auf jeden Fall. Man muss alle Möglichkeiten mit und gegen die Sprache ausloten.
Sie haben ja da sehr lustige Gedichttitel drin. Also ich nenne mal einen hier, Igel Boris Grotesco oder Pudel Pornostar oder das aufgeklärte Rebhuhn. Können Sie mal zu den Titeln nun mal etwas sagen, ohne gleich auf die Gedichte zu sprechen zu kommen?
Ja, ich gehe mal auf das letzte ein, das aufgeklärte Rebhuhn. Man sieht hier an dem Titel, es steht in aufgeklärter Tradition tatsächlich. Also, und die Fabel ist ja im 18. Jahrhundert die beliebteste Literaturform gewesen. Und ich greife sie wieder auf, hier in Gedichtform, versuche in moderner Weise diese alte Fabeltradition fortzusetzen.
Und das bringt mich eigentlich auf das Thema, das wir ja vielleicht anschneiden können. Sie sehen Ihr Schreiben und Ihr schriftstellerisches Tun natürlich wie viele Schriftsteller überhaupt in einer Kontinuität, in dem Weitergeben, in dem Wiederaufnehmen literarischer Themen und vor allen Dingen auch in der Neuverflechtung dieser Themen mit aktuellen Stoffen und neuen Aspekten. Zum Beispiel eben der Roman Tristan und die Isolde. Es gibt kaum jemand, der sich für etwas für Musik oder für Literatur interessiert, der nicht irgendetwas dazu zu sagen hätte und dem nicht zu Tristan und Isolde einfiele. Aber Sie schreiben dann unter dem Titel sofort dazu, wer weiß schon, was Liebe ist. Und das ist sowieso ein Köder. Es zeigt wiederum, dass Sie da mit Literatur spielen, nicht wahr? Übrigens ist hier Buch im August von Goethe im Literaturverlag erschienen. Wie sehen Sie Ihr derzeitiges schriftstellerisches Werk und Ihr Schreiben in Bezug auf das, was Sie in der Literatur schon immer entdeckt haben und was Ihnen Spaß macht, wenn Sie lesen zum Beispiel?
Ja, der Mythos Tristan und Isolde ist natürlich zu allen Zeiten reizvoll für alle Autoren oder für viele Autoren gewesen und auch für mich. Mich reizt natürlich, mit einem neuen Blick das Werk anzuschauen. Es würde nichts bringen, wenn man die alte Geschichte im alten Ton und mit alten Wertvorstellungen erzählt. Das Reizvolle ist genau hier mit einem frischen, neuen, unverbrauchten Blick an diese Geschichte heranzugehen und etwas Neues zu entdecken, beziehungsweise sich gegen alte Dinge auszusprechen, die also hier fragwürdig an dem Mythos sind.
Aha. Und das käme ja auch ganz deutlich in dem neuen Roman Königin Luise und der Strickstrumpf. Wenn man hier in Spandau ist, ist der Sprung nach Charlottenburg nicht weit. Und da erfährt man ja viel über die Königin Luise und Wilhelm III., den Preußen. Ich finde den Titel sehr lustig, der Strickstrumpf, als ob sie da auch literarische, historische Fäden verknüpfen und eigentlich nach dem griechischen Motiv den Faden eben weiter verspinnen, nicht wahr? Und etwas ironisch auch, nicht wahr? Mit einem historischen Stoff umgehen.
Natürlich. Königin Luise ist lange Zeit idealisiert worden. Sie war die Königin der Herzen der Preußen und nationale Kultfigur.
Warum und, eigentlich? Könntest du ja, Hörern kurz skizzieren?
Naja, sie galt als Bürgerkönigin, muss man sagen. Und nicht umsonst haben ja Autoren wie Novalis sie idealisiert. Sie war mit ihrem Mann zusammen, muss man sagen, volkszugewandt, wenn ich mal diesen abgegriffenen Begriff verwende. Und der König hörte auf mit dem Mätressenwesen, was ja der Vater hier noch exzessiv durchgeführt hatte, der also zig Mätressen hatte, das war ja stadtbekannt. Und genau dieses neue Königpaar lebte bürgerliche Moral und Wertvorstellungen vor. Ja. Und
das Einzige, was Außergewöhnliches im Rahmen der königlichen Welt, der preußischen Tradition wohl doch, nicht? Das war ja doch auch in gewisser Weise sittenstreng, nicht wahr? Aber erzählen Sie es.
Ja, so sittenstreng waren die Preußen nicht, muss man sagen. Es ist,
also das die sprangen ist, auch mal über die Sprenge.
Aber auf jeden Fall, also die waren nicht besser als andere Könige auch. Und das sagt man so, dass die Preußen so sittenstreng gewesen sind.
Haben Sie zufällig eine Passage in Ihrem neuen Buch, Königin Luise und Strickstrumpf, die Ihnen jetzt einfiel und die uns etwas von dem vermittelt, wie Sie die Königin sehen? Haben Sie dazu für etwas?
Ja, ich versuche sie schon ein bisschen locker und modern darzustellen. Ich lese es mal vor. Luise empfing nicht irgendwen, sondern ihn, von dem ganz Berlin sprach. Jedenfalls das Berlin, das dem fleißigen lieben Gott den Tag stehlen konnte, weil es nicht arbeiten musste. Das Berlin, das Feste feierte, auch wenn sie nicht fielen. Luise empfing Prinz Louis Ferdinand. Nicht irgendwie. Und wie? Sie saß, hing, lag, verdreht auf einem, war es ein Sofa? Pardon, was für ein plattes Wort. Auftritt einer Chaise, deren vier wie Girlanden gedrechselte dünne Beine sich schließlich glatt verjüngend auf den Boden stelzten. Dieses sofaähnliche Ding sah aus wie eine surreale Badewanne, der man die Seiten weggeschnitten hatte, damit die in vielerlei Posen Badende in voller Schönheit gesehen werden konnte. Es war für Luise gar nicht so einfach, Haltung zu bewahren und den neuesten Schrei der Pariser Mode, inspiriert von Madame Récamier, nachzustellen. Der linke Ellenbogen stützte sich auf zwei Kissen, während der andere Arm scheinbar entspannt auf dem rechten Oberschenkel ruhte. Das weiße, fast durchsichtige Kleid floss von den Schultern, staute sich nur unmerklich da, wo eine Rundung am Körper beim Sitz nützlich ist, und strömte dann in der waagerechten über die Beine weiter, am Ende die nackten Füße schön umspielend. Kunstvoll, natürlich, drapiert, quoll das Kleid, als könne die Sofawanne so viel Schönheit nicht fassen, auf den Boden neben die kleine Fußbank. Die war wirklich nötig, denn welche Dame, geschweige denn Majestät, will ungraziös mit schamlos großen Schritten und ausladenden Verrenkungen auch noch von hinten beobachtend in so eine Sofabadewanne turnen. Die Fußbank jedoch hält die Bewegungen geziemend zusammen und lässt sie schicklich erscheinen, auch wenn die geschnitzten Mopsbeine des Holzbänkleins etwas irritieren. Louis Ferdinand sah nicht irgendetwas, nur das eine. unter der Sitzgelegenheit zwei Pantoffeln, schamlos rot und überdeutlich da, wo man hineinschlüpft mit ungebärdigem Pelz eingefasst. Einfach tierisch. Louis Ferdinand sah und starrte und stand. Die eng anliegende Uniform modellierte seinen Körper, jedes Glied betont. Ein Bild von Mann, dachte Luise ganz sommerflatterhaft. Wo schaut er nur hin? Doch nicht zu ihren? Vorsichtig bewegte sie ihre nackten Füße, rieb sie aneinander. Das Mannsbild wurde lebendig. Prinz Ferdinand sprang formvollendet heraus, eilte auf die Königin zu, ergriff ihre Hand schneller, als ihm gereicht wurde, und malte mit seinen Lippen einen Kuss darauf. Luise ließ ihre Füße im Kleid verschwinden und rückte sich in Positur, ihre Schönheiten zur Geltung bringen. Achtung! Präsentiert das Mal langsam. Da wird einem ja ganz schwindelig und schlecht. Nun begrüßt euch erstmal. Wart die Umgangsform wenigstens der Form halber.
Sehr schön. Also wirklich, das ist für meinen Geschmack so subtil und so fein ziseliert. Und ich merke, dass Sie Spaß an der Erzählperspektive hatten hier, nicht wahr? Wolfgang Maliszewski ist, glaube ich, ein Schriftsteller, dem es auf die Details ankommt, aber ein klein wenig ironisch verfremdet, nicht wahr? Diese Distanz, wie haben Sie das gefunden? Wie sind Sie darauf gekommen? Können Sie mal Ihre Perspektive beschreiben? Von woher sehen Sie die Szene? Die ist ja nun also köstlich beschrieben, nicht wahr?
Ja, ich bin inspiriert worden selber von einem Gemälde, das Madame Récamier zeigt. Es ist exakt das Bild, also da sitzt sie auf so einem Sofa und ich beschreibe das ja ein bisschen verfremdend und ich habe einfach statt Madame Récamier König Luise an dieses Sofa gesetzt. Also genau. Ich zitiere eigentlich ein berühmtes Bild.
Natürlich,
so.
Natürlich.
Und man merkt daran schon, dass ich das Ganze mit einem Augenzwinkern sehe und nicht ganz so ernst nehme. Also ich liebe meine Figur, aber ich sehe sie teilweise auch mit kritischer Distanz. Es ist beides da.
Ja, das ist ja also heutzutage im Rahmen der, vielleicht kann man das schon so sagen, im Rahmen der Preußenrenaissance in Berlin. Ja, ist es ein Wagnis oder ist es ganz natürlich? Denn es gibt doch sowas wie ein neues Verhältnis zur preußischen Tradition in Berlin. Die große Preußenausstellung und überhaupt das, was den Bürgern an Steuern zugemutet wird, um die Paläste wieder aufzubauen und zu restaurieren, auch das Stadtschloss und so weiter. Ist das bei Ihnen beabsichtigt, dass Sie diese ironische Distanz?
Ja, es ist beides da. Ich denke, man sollte sich der Geschichte erinnern, man sollte sie aufarbeiten, auch kritisch aufarbeiten. Und den Versuch unternehme ich. Also ich stelle auch preußische Geschichte dar und es ist ja die Zeit von 1806 dargestellt. In der Zeit erleidet Preußen ja katastrophale militärische Niederlagen gegen Napoleon. Und diese Niederlagen haben mit der schrecklichen Verfassung des preußischen Heeres und mit dem Ausbildungsstand, mit der militärischen Ausrüstung, mit vielem zu tun, also mit der ganzen Einstellung im preußischen Staat. Und das wird doch auch sezierend dargestellt. Also ich stelle nicht nur König Luise dar, sondern versuche auch preußische Geschichte ein bisschen en passant zu skizzieren.
Ja. Und ich glaube, Sie haben da Ihre Heldin auch aus einem anderen Grund vielleicht gewählt, denn sie steht ja doch auch in einer gewissen Geistesverwandtschaft mit einer anderen bedeutenden preußischen Königin, nämlich Sophie Charlotte, nicht wahr? Die ja auf einer ganz anderen Bildungsstufe ja auch eine weibliche Position eingenommen hat, die sehr revolutionär schon war. Nicht wahr? Sie stellte etwas dar, was normalerweise im königlichen Haushalt noch gar nicht so möglich war. Ich rede jetzt von Sophie Charlotte, aber auch Luise hatte das. Nicht
ja,
wahr?
Sie versucht sich ihren Platz, Luise versucht sich ihren Platz zu erkämpfen. Und auch gegen den Widerstand des Mannes. Und letztlich, als die Friedensverhandlungen zwischen Napoleon, Preußen und Russland festgefahren waren, wird hier Luise aufgefahren, muss man wirklich sagen. Und sie soll diese festgefahrenen Friedensverhandlungen zwischen Napoleon wieder in Gang bringen. Es nützt nicht viel, es hat nicht viel gebracht, aber dass sie es wagt, dass sie also hier standhält Napoleon und auch da für Preußen ein Wort einlegt und sich für Preußen stark macht, das finde ich, macht sie zu einer starken Persönlichkeit.
Ja, es gibt diese Anekdote, auf jeden Fall wird man immer wieder darauf hingewiesen, wenn man in Charlottenburg durch den königlichen Hausstand geht, wird man darauf aufmerksam gemacht, dass hier das Bett von Königin Luise stand und die Anekdote wird erzählt, dass Napoleon, als er hier war, darin geschlafen haben soll. Als sie aus Ostpreußen zurückkam, hat sie sofort angeordnet, ich will ein neues Schlafzimmer haben. Und das ist dann eben das schöne Schlafzimmer, was wir da heute sehen können. Und das soll dann von ihr dann benutzt worden sein. Also auch ein Widerstand gegenüber Napoleon.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Das ist das Schinkelbett, nicht wahr?
Ja, also das war eine große Feindschaft zwischen Napoleon und Königin Luise. Und sie haben sich ja wechselseitig beschimpft. Also Napoleon hat sie eine blutrünstige Amazone genannt. Und Luise sagt, also Napoleon ist derjenige, der sich aus dem Kot emporgeschwungen hat. Also man war da auf beiden Seiten nicht fein. Und von Napoleon ist auch bekannt, dass er die Briefe, die also zwischen Königin Luise von Zar Alexander bekommen hat, die auch durchaus einen Amouren-Charakter haben, dass er die mit Genuss gelesen hat und teilweise daraus zitiert hat und in seinen militärischen Bulletins veröffentlicht hat. Also er war sich nicht zu fein dazu oder nicht zu... Er hat das... Also ihm war jedes Mittel recht, muss man sagen.
Ja, klar. Auf diese Weise sehen Sie sich ja auch als Schriftsteller in einer gewissen Solidarität mit weiblichen, mit Frauen heutzutage, die schreiben und die eine feministische Position einnehmen, oder nicht? Oder sehe ich das?
Also ich feministische Position, das würde ich nicht für mich in Anspruch nehmen. Das ist zu modisch und da mache ich keinen Kotau.
Aber Frauen würden das ja durchaus gern lesen. Denn
auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Aber Wolfgang, der ist auf unserer Seite, so, nicht?
Auf jeden Fall würde ich sagen, der König kommt nicht gut davon, muss man sagen. Mhm. Also er erscheint recht ungebildet. Er war bekannt dafür, nur in Infinitivsätzen zu reden. Er konnte ja keine vollständigen Sätze formulieren.
Ja.
Und auch sonst war es ein sehr mürrischer, cholerischer Charakter. Als Zeitgenosse bestimmt nicht leicht. Also meine Sympathien sind schon auf Seite von Luise, aber jetzt, dass ich nun irgendwelchen Feministen danach dem Mund rede, das auf keinen Fall.
Zumal die feministische Szene ja wieso sehr kontrolliert ist und man kann da als Außenseiter gar nicht sich
bemerkbar machen. Nein, da will ich auch gar nicht also feministischer als die Feministinnen sein. Also das ist nicht mein Thema.
Ich möchte jetzt Wolfgang Maliszewski herzlich danken, dass er bei uns teilgenommen hat an dem literarischen Gespräch. Und es ist uns eine besondere Freude, Sie hier in Berlin-Potsdam sprechen zu können. Und ich hoffe, dass es nicht das erste Mal ist, sondern dass es zu anderen Gesprächen kommt.